True Achievements hat getwittert. Microsoft is reportedly preparing to tease an Xbox handheld console and shadow drop a first-party title during the Xbox Game Showcase. Ja, also einmal ein dedizierter Xbox Handheld soll wohl angekündigt werden und ein First-Party-Shadow-Drop auf der Xbox Showcase. Predikten wir mal, was denkt ihr, was das sein könnte?
Shadow-Drop ist natürlich schon crazy, weil Shadow-Drop heißt, das kommt auch an dem Tag online.
Genau, Shadow-Drop ist so ein Metroid Prime Remaster zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, das könnte ich mir eher noch vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, Gears of War Collection, die Marcus Fenix Collection
sehr
kommt.
Sehr guter
Day One, also kommt an dem Tag und auch für PlayStation 5.
Wäre eigentlich perfekt, wenn du überlegst, du hast, die zeigen ein neues Gears 6 und dazu Gears of War Collection für keine Ahnung was und dann machen sie das in Shadow Drop. Das wäre eigentlich wirklich, also das ist schon safe, Alter. Das ist, wenn ich schon drüber nachdenke, das ist schon so zu gut.
Ja, aber wie gesagt, jetzt haben Andi und ich vorab schon geredet. Ich habe das jetzt auch schon zwei oder dreimal von meinen Leaker-Leuten, die ich so bei Twitter folge, gelesen. Die Microsoft-Präsentation, die, wenn ihr den Podcast hört heute, also wenn ihr den vormittags hört, heute Abend am Sonntag kommen soll, soll richtig krank werden, ne? Und die soll richtig abreißen. Auch aufgrund der Tatsache, dass es halt quasi extrem viele Third-Part, also Multiplattform-Deals gibt für Nintendo und PlayStation und also können sich alle irgendwie freuen und ich glaube, das wird ziemlich geil und ich glaube, Microsoft könnte auch wirklich, wie gesagt, Gears 6, worauf warten wir noch, ne? Perfect Dark, hallo, gibt uns mehr oder mehr von Fable und sonstiges, das könnte, glaube ich, richtig geil werden.
So ein Shadow Drop macht natürlich auch immer dann Sinn, wenn, also ich glaube, das ist jetzt wirklich, ja, wie soll man sagen, so ein Hi-Fi Rush war ja auch ein Shadow Drop, aber davon hatte jetzt keiner irgendwas erwartet und ich glaube, selbst für Microsoft und auch für Tango war das eine große Überraschung, dass das Ding dann so beliebt war. Ich glaube, wenn du da wirklich große Hoffnungen reinsetzt und viel Geld geflossen ist, sind das jetzt nicht die Spiele, die dann geshadowdroppt werden. Deswegen glaube ich auch etwas, das eher entweder so eine schöne Collection von einer alten Serie oder irgendwie was, ein kleines Spiel, das halt keiner auf dem Schirm hat oder sowas, ne? Also das jetzt auch eher so in so einem kleinerem Preissegment drin ist oder so, da, für 30 €, solche Sachen kommen dann als Shadow Drop. Aber welches das ist, also First Party heißt jetzt nicht, dass es etwas Bekanntes sein muss, dass etwas, dass man schon irgendwie das Teil eines Franchises ist. Es kann auch einfach ein kleines Spiel von, keine Ahnung, Ninja Theory sein plötzlich, weißt du, so.
Ja, das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, ja, 2 Wochen, nachdem sie Hellblade rausgehauen haben. Aber wer weiß. Eigentlich wäre ja für sowas prädestiniert gewesen, mal wieder Tango Gameworks, aber wollen wir hoffen, dass den Shadow Dropper nicht das gleiche Schicksal passiert.
Also, ich glaube schon, dass die Marcus Fenix Collection, so wird die ja quasi betitelt, ne, in den ganzen Leaks und so weiter, dass die am wahrscheinlichsten ist, genau wie ihr gesagt habt. Gears 6 wird kommen, das ist safe und da so als Appetizer zu sagen, hey, wer die ersten 3 Teile noch nicht gespielt hat, nicht nachgeholt hat, hier für die Series X in 4K, 120 Hertz von mir aus, keine Ahnung, mit Online-Multiplayer, allem drum dran. Ich weiß nur nicht, ob Microsoft das für die Sonys ankündigen wird, weil Gears ist ja quasi das God of War von Microsoft und wenn die das jetzt auf PlayZ bringen, dann brennt wieder die Hütte, ganz ehrlich.
Das ist vollkommen klar wie Klobrühe, wie sagt man?
Ja, aber nicht sofort, vielleicht später, aber nicht direkt Day One mit der Xbox-Fassung.
Ich glaube, wenn du gerade sowas ist doch prädestiniert dafür, ältere. Es geht ja nicht um Gear 6, aber die alten
schon
Sachen.
Klar.
Ne? Übrigens noch ein Spiel, was ich mir vorstellen könnte, was auch oft in den Leaks genannt wurde und auch schon seit vielen Jahren, ist ein Fallout 3 Remaster. Das wäre auch passend zur Serie jetzt gerade wirklich, ne, perfekt für einen Shadow Drop.
Wollte aber noch mal gerade kurz fragen, Gears of War Ultimate Edition, ist das nur Teil 1 oder was ist das eigentlich?
Ja, ist nur Teil 1.
Ach, das ist nur Teil 1, okay. Ich war mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. Aber Teil 2 und 3 sind ja per Backwards Compatibility und auch FPS Boost spielbar. Ne? Also die sind eigentlich schon in 4K spielbar mit 60 FPS, nur eben nicht remastered, ne? Dass nur die Auflösung erhöht wurde. Ja, was ja nichts Schlechtes ist, weil die Spiele sahen ja für damalige Verhältnisse schon sehr, sehr gut aus. Ne?
Ja, aber das verkauft sich halt besser, wenn
mittlerweile du ich glaube, GS5 mit dem FPS-Boost und der 4K, dem Patch für die Series X, das soll richtig krank aussehen. Und ich glaube, wenn die drei Alten dieses Treatment kriegen mit der GS5-Engine sozusagen, alter Schwede.
Da würde ich auch
noch spielen. Ne? Es gibt nichts, auf das ich mehr Bock hätte, als auf ein neues Gears of War. Also da brennt es bei mir richtig unter den Nägeln.
Und ich muss auch sagen, ich habe es ja auch schon oft, glaube ich, schon erwähnt, ich fand GS5 richtig geil. Ja,
mega geil.
Ja, das war ein richtig geiler Eintrag. GS4 war ja eher so ein bisschen enttäuschend.
Aber GS4 auch schon geil. Ja, es zündete etwas Niveau, später, ne?
Genau.
Aber es war schon geil.
Ja, für mich ist so ein bisschen das Problem bei den neuen Gears sind halt die Figuren so ein bisschen. Also ich muss halt sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der, ich habe anfangs Gears of War immer so abgestempelt, so, guck mal, die stereotypischen Soldaten. Aber mit der Zeit merkst du, dass die halt einfach auch so, ja, da bin ich auch ein bisschen beeinflusst worden. Die haben halt auch eine Pflicht zu tun und die haben, die sind im Dienst und so. Die haben, da ist so viel Tragik dahinter. Die neuen Figuren sind flippiger, haben coole farbige Haare und
flotte Sprüche. Eine neue Generation
so
gemacht.
Ja, und die haben einfach so, weißt du, irgendwie ist das alles so ein bisschen zu viel Style. Und im 5. habe ich da aber ein bisschen drüber weggesehen, weil einfach das Gameplay so unfassbar geil war.
Aber da waren die Figuren halt auch geil.
Ja, besser auf jeden Fall.
Ja, dieser Nathan Drake-Verschnitt, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der hat ja auf einmal auch eine ganz andere Charakterwendung noch bekommen. Oder, ne, weißt
du, das, der Hauptfokus war ja Kate, die im vierten Teil Charakter war.
Ja. Ich kann euch nur sagen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt im Podcast, aber wer Gears mag und Bücher liest, der sollte sich unbedingt die Romane dazu anhören.
Ja, die sollen sehr gut sein.
Ich habe ja die Gears of War-Romane gelesen damals, als ich Gears 2 und 3 noch sogar online gespielt habe auf der Xbox 360 und die sind wirklich, wirklich gut. Vor allem die ersten drei von Karen Travis, die sind wirklich hervorragend. Das ist eine etablierte Science-Fiction-Autorin, die hat auch dafür LucasArts schon geschrieben, Star Wars-Romane und so weiter und die hat drei wirklich hammergeile Gears of War-Romane rausgebracht.
Ja, habe ich auch.
Die parallel spielen quasi zu den Spielen und dann nochmal viel tiefer in das Lore einsteigen, in die Charakterbeziehungen, in die Köpfe der Charaktere. Das ist richtig gut.
Habe ich auch schon oft gehört.
Aber es geht halt auch um Marcus Fenix und so weiter, ne?
Ja. Das spielt halt quasi parallel.
Es ist ja, glaube ich, ist das nicht so, dass das da um die Schlacht von Jacinto oder wie die Schlacht?
Ja, genau.
Und das ist ja der größte Wendepunkt im Krieg. Und das ist ja, ich habe halt einen guten Kumpel, der ist halt der größte Gears of War-Fan auf Erden irgendwie gefühlt. Und wenn der mir dann einfach erzählt, dann muss ich auch zugeben, Alter, das ist wirklich richtig viel, was da passiert. So, das ist nicht einfach nur so ein ganz schlichter, brutaler Schnetzler oder so. Es hat wirklich viel Fleisch und viel, was man so erfahren kann. Das ist richtig geil eigentlich.
Ja. Also, okay, aber erstmal.
Ja, hoffen wir auf Gears 6, wo wir jetzt gerade bei unseren E3 Predictions
habt
sind.
Habt ihr denn?
Ja, wir sind aber noch beim Handheld, ne? Nur mal so. Also, das war die
eine Sache war ich fragen.
Xbox Handheld.
Ja, aber da haben wir ja.
Ich wollte eine Sache fragen, habt ihr denn wenigstens Gears Tactics gespielt? Ich will nur, dass das nicht untergeht.
Nein.
Gears Tactics fand ich richtig
gut. Aber es soll richtig gut sein.
Ja, soll richtig gut sein. Egal, so.
Ja, wir haben schon über den
letzte Woche gesprochen, schon ausführlich.
Aber die Hinweise verdichten sich jetzt immer mehr. Und die Frage, die ich mir halt stelle, oder was heißt die Frage, die ich mir stelle, aber es wird ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Streaming-Handheld sein. Und was mir aber nicht so richtig in den Kopf will, ist ja, dass Microsoft diese enge Partnerschaft mit Logitech hat, mit dem G-Cloud, mit diesem Handheld. Da hat ja Phil Spencer noch das Ganze groß damals promotet, hat Hideo Kojima damals noch so ein Ding geschickt und so. Ich weiß nicht, ob ihr das alles mitbekommen habt. Deshalb erschließt es mir halt immer noch nicht, warum Microsoft da jetzt auf diese Schiene geht, wo die sich doch andersherum auch von der normalen Konsolenbase ja immer mehr verabschieden und in so einen digitalen Cloud-Spiel uns vom Fernseher-Service gehen wollen. Also die erzählen uns irgendwie das, machen das andere. Ich weiß, ich habe keinen Pack an da, was die mit diesem Handheld verfolgen. Weil die haben das G-Cloud. Ja, es steht nicht Xbox drauf, aber im Grunde ist es genau das Gleiche, was die eventuell jetzt ankündigen wollen.
Ja, ich wundere mich auch so ein bisschen.
Aber das passt ja auch zu.
Glaube, ja, wir müssen uns heute haben wir es mit den mit Reinreden irgendwie. Wir wollen alle gefühlt drüber was sagen.
Naja, heute ist die Reinredefolge.
Okay, das ist die Reinredefolge. Ich sag jetzt noch ganz kurz und dann sagst du. Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass... also ich wundere mich auch, weil der Handheld-Markt wird ja gerade sowieso überflutet, so ein Gefühl. Es kommt ja von jedem Hersteller was Neues und die sind ja auch alle irgendwo geil und haben ihre eigene Idee oder sind Kopien, weiß ich nicht, bin ich auch nicht so tief im Thema. Grundsätzlich hätte ich jetzt als Xbox gesagt, wisst ihr was, dann bringen wir wirklich eine unser Ökosystem, unsere ganze Game Pass-Geschichte halt wirklich auf diese Geräte, weil ich muss sagen, auf dem Steam Deck gibt es keine offizielle Xbox Game Pass Version, also wo du ganz normal darauf zugreifen kannst, das gibt es nicht. Und das wäre eigentlich die für mich logischste oder sinnvollste Richtung, die man gehen kann, damit der Game Pass einfach auf mehreren Geräten verfügbar ist und nicht nur immer auf die Xbox, weil das ist ja das Problem, so, dass die sich ja eben noch nicht so stark verbreitet, wie erhofft.
Und jetzt muss ich aber dagegen sprechen, weil ich habe ja zwei Windows-Handhelds und auch mehrere Android-Handhelds und auch sowohl auf Windows-Geräten als auf Android-Geräten gibt es die Game Pass-App.
Okay, das wusste ich nicht, aber stimmt, Steam Deck ist ja Linux, ne? Das habe ich jetzt vergessen.
Genau.
Ja. Aber das passt zu dem, was man auch von den ganzen Leaks bei Microsoft hört, bezüglich der Third-Party schafft, dass Microsoft ihre Hardware lizenzieren wird in nächster Zeit.
Stimmt, habe ich auch
Das ist dann, genau, es ist dann quasi, ja, ich weiß, jeder kann dann quasi eigene Xboxe bauen, mit einem, ob nun Asus oder Lenovo oder wer, kann dann sich da lizenzieren lassen und ja, das
also,
ist, glaube ich,
die, also das hat ja super geklappt bei Steam, ne?
Ich sag mal so,
stimmt, das sollten die auch machen.
Das haben die damals schon beim 3DO so gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr noch euch an den Panasonic 3DO erinnert.
Ja, ich erinnere mich an dein Video.
Das war ja so die erste 32-Bit-Konsole damals. Und das ist ja auch nicht sonderlich gut ausgegangen. Es gab ja von Goldstar einen, dann von LG, die ja dann aus Goldstar irgendwie rausgekommen sind, dann von Panasonic, von Samsung gab es einen in Korea und so weiter. Aber so richtig gefruchtet hat das irgendwie nicht damals.
Ja, wer will denn das schon?
Ja, aber es sind andere Zeiten, ne? Zum einen hast du halt Microsoft mit unendlich monetärer Kraft, die das durchballern wollen. Und zum zweiten ist denen, glaube ich, mittlerweile das Wichtigste einfach die Userzahl, die Monthly Active User. Und alles, was irgendwie über die Xbox-App gespielt wird, auf irgendeinem Handheld, von irgendeinem Anfertiger, kannst du dann halt zählen und deinen Investoren präsentieren und sagen, hey, guck mal, so viele Leute laufen über Xbox. Und dann bist du halt nicht mehr gebunden an irgendeine Software, an irgendeine Hardware, die sich ja wirklich katastrophal verkauft. Ich habe heute wieder Zahlen gelesen. 22 Millionen verkaufte Xbox S, Xbox Series S und X im Gegensatz zu 60 Millionen PlayStation 5. Das ist echt crazy, ey, nach 4 Jahren schon in der Dings, ne? Und dass Microsoft irgendwie versucht, das dagegen zu steuern mit anderen Wegen, das ist ja auch irgendwie dann klar. Und wenn das vielleicht der Weg ist, dann ist es das, ne?
Ja, das ist, ich weiß halt nicht, ob jetzt der Handheld jetzt die Lösung ist, aber ich lasse mich überraschen. Also ich habe da jetzt irgendwie, ich bin Handheld.
Es geht ja übrigens, es geht nicht nur um Handheld, ne? Komplett PCs, Gaming-Laptops und alles kannst du als Xbox dann lizenzieren. Also das ist ja nicht mehr nur auf Handhelds beschrieben. Du kannst einfach die komplette Hardware outsourcen und dich dann da als Xbox, native Xbox branden lassen. Mhm. Und ja, sozusagen zählst du dann quasi da zu den Usern. Ne? Das ist, glaube ich, so der Plan. Also habe ich jetzt mehrmals unter Leaks gehört. Wer weiß, ist natürlich alles immer nur Spekulation. Ne?
Aber wo wir jetzt ja gerade so ein bisschen über die bevorstehenden Konferenzen sprechen, also für uns, wir nehmen jetzt gerade transparenterweise an einem Donnerstag auf, also am 5.6., das heißt, Mittwoch. Die Patronen kriegen ja die Folge etwas früher. Stimmt. Wenn ihr
heute ist Mittwoch.
Achso, heute ist Mittwoch, Entschuldigung, ich bin jetzt total bisschen, ja. Die werden wahrscheinlich schon die oder die haben das Summer Game Fest noch vor sich, so wie wir gerade auch. Die normale Folge erscheint am Sonntag. Das heißt, wenn ihr die jetzt hört, am Sonntag, dann habt ihr das Xbox Showcase noch vor euch. Aber viele Sachen wissen wir nicht aktuell. Wir haben aber Bock, trotzdem zu predikten.
So ein bisschen zu
spekulieren, was da so kommen könnte. Und wir haben ja neben dem Summer Game Fest, das kurze Eckdaten beginnt. mit 2 Stunden Laufzeit, wo Jeff Keighley schon in so einem Twitch Q&A so ein bisschen versucht hat, so die Erwartungen runterzuschrauben, so hey, das ist, coole Spiele, da kommen aber meistens ein paar kleinere Sachen, ein paar schon bereits angekündigte Spiele, also kein Game dabei mit so One Last Thing. Bedeutet, dass das natürlich ein bisschen wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Also ja. wissen wir nicht genau, was da kommt.
Die typische Jeff Keighley Werbeshow mit Trailern zu Games, die letztes Jahr wahrscheinlich angekündigt wurden von anderen und die ja dann als Gameplay, ich habe zum Beispiel gelesen, Gameplay-Premiere zu Slitherhead, diesen Silent Hill spirituellen Nach, was ich ganz cool
finde. Das finde ich cool, ja.
Aber was mehr hier gepostet wird, sind Sachen, die Jeff Keighley offiziell vorab ausschließt und dazu gehören. Es gibt kein GTA 6, kein Kingdom Hearts 4, kein Judas, also diesen Bioshock-Nachfolger von Ken Levine, kein Metal Gear Solid Delta, also das 3er-Remake, kein Hollow Knight Silksong, kein Wolf Among Us 2, kein Half-Life 3, kein Joseph Ferris Next Project, also sprich It Takes Two und A Way Out, ne? Ihr wisst schon, fuck the Oscars, und keine Sega Legacy Titles, also diese 5 Titel, über die wir schon vor 1 oder 2 Episoden mal geredet haben. Also das kommt alles nicht. Da bleibt ja nur viel Quatsch für entweder Neues oder eher Unbekannteres und Kleineres. Quatsch.
Platz.
Ja,
ich hoffe nur nicht, dass die das mit irgendwelchen Interviews strecken wollen, diese 2 Stunden, weil da habe ich ehrlich gesagt jetzt wenig Lust zu. Und ich glaube, also das ist jetzt meine persönliche Verschwörungstheorie, aber ich könnte mir vorstellen, dass Microsoft einfach mit den Geldkoffern daherkam und sich alles Große für ihre Showcase eingekauft hat.
Das glaube ich nicht. Du glaubst doch nicht, Microsoft hat so viele Studios, die haben genug eigenen Stuff, als dass die auch nur irgendein Third-Party-Ding bei sich zeigen müssen.
Ja, warte mal ab, wer weiß.
Meinst, warum sollten die das machen? Vor allen Dingen, wenn sie schon ihre...
Bei denen.
Die brennt auch
im
so.
Im positiven Sinne.
Ja, aber die brennt doch auch so. Die haben Call of Duty am Stissel. Alle Activision-Titel. Warum sollten die, alle Bethesda-Titel? Warum sollten die da nicht auch Third-Party
einkaufen? Ja, aber welche Bethesda-Titel denn? Was wollen die ihnen zeigen? Wollen die
einen kleinen Teaser-Trailer zu Elder Scrolls 6, was ja
so,
auch
so, dann hast du 10 Sekunden kleinen Trailer und dann ist es vorbei. Und
das ganz Starfield-Update, ein großes Neues. Neuigkeiten zu Elder Scrolls Online, Neuigkeiten zu Fallout 76. Unterschätze nicht Fallout 76, gerade im Hype von Fallout. Das Fallout 3 Remaster. Dann hast du Call of Duty. Dann noch irgendwie andere Activision-IPs eventuell. Und dann hast du noch, ne, wie gesagt, Gears. Updates zu Sea of Thieves gehören auch immer mit dazu. Und das wird ja jetzt doch alles interessanter, weil die ja auch alle auf anderen Konsolen sind und so. Also, nee. Vielleicht ein, maximal 2 kleinere Titel, wo sie sehr stolz sind, ne? Aber ich glaube nicht, dass das großartig passiert. Dass da jetzt irgendwie, was wäre denn ein großes Third-Party-Ding, was du da jetzt sehen wollen würdest?
Metal Gear? Zum Beispiel.
Ja, steht hier doch extra. Metal Gear Solid ausgeschlossen.
Nein,
ach so, falsch auf Kilo. Ja, stimmt.
Genau, so, aber bei Xbox Showcase. Gameplay on Series X, keine Ahnung.
Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so der Bringer da wird, wenn sie da mit Gear 6 aufwarten, vielleicht auch noch Perfect Dark und den ganzen Call of Duties, ob das da nicht untergeht. Das wäre mir die Kohle nicht wert. Vor allen Dingen, weil sie es ja schon in einer kleineren Direct gezeigt haben Anfang des Jahres. Weiß ich nicht.
Ihr seid jetzt gerade bei, ist jetzt gerade bei der Summer Game Fest oder seid ihr gerade bei Xbox? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen.
Wir sind wieder rübergedriftet zu Xbox. Okay, lass uns mit
Summer Game Fest weiter. Ja, da braucht man jetzt nicht viel rum sagen, weil ich.
Es werden kleinere Titel, viele Indies wahrscheinlich, die da gezeigt werden.
Glaube ich auch. Okay. Also, ich bin da gar nicht, also, das ist wirklich die Show, die mich schon die letzten 2 Jahre so hart enttäuscht hat, weil sie sind immer nett. Es kommen durchaus da auch Titel auf, die ich auf meine Wishlist tue, aber nichts, das mich wirklich komplett begeistert und ich finde einfach die
Prince of Persia,
die Zeitlänge,
Lost Crown.
Ja, aber wie gesagt, komm auf die Wishlist, aber es ist die Show, ich will jetzt über die Show reden, ich finde einfach, dass die 2 Stunden wieder viel zu lang sind. Wenn du nichts zu zeigen hast, dann mach's auch nicht, mach halt die Hälfte, weißt du? Ich werde das auch nicht, also ich glaube, ich werde es gucken, weil ich einfach natürlich gucken will, weil mich das schon interessiert, aber ich habe jetzt keine großen Erwartungen. Wo ich wirklich mehr Bock drauf habe, ist tatsächlich der Xbox Showcase und die Ubisoft Forward, die für Montag angekündigt worden ist, weil ich da so, ja, vielleicht das eine oder andere, die Überraschung, irgendeinen alten Titel, alten altes Franchise oder sowas, das hervorkommt, auf das ziele ich mehr ab. Das Summer Game Fest macht das ja scheinbar nicht. Aber Slitherhead hätte ich Bock.
Ja. Slitherhead auf jeden Fall. Apropos Slitherhead. Es gab ja letztens mehr Neuigkeiten zu Silent Hill 2. Wollen wir noch mal kurz über die State of Play von letzter Woche reden?
Na, selbstverständlich. Das machen wir.
Also wohl nicht, keine Antwort.
Ich habe doch geantwortet. Also, okay, State of Play war vor kurzem. Ich habe die gestreamt. Ihr konntet nicht. Es war auch wieder so, hier ist State of Play am Donnerstag. Und das war natürlich wieder relativ kurzfristig. Auf der State of Play.
Ich habe eine schöne Runde Frosthaven gespielt im Brettspielabend gehabt.
Auch geil. Auch mal cool. Analoges Gaming. Auf jeden Fall, die State of Play kam gemischt an. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen die Games durchgehen und wir können so ein bisschen darüber sprechen. Den Beginn machte die State of Play mit einem sehr ausführlichen, würde ich sagen, Beitrag zu dem neuen Spiel Concord. Ein 5 gegen 5 Ego-Multiplayer-Shooter, ein typischer Hero-Shooter, der auf die PlayStation 5 und auch auf dem PC, meine ich, kommt. Eine Beta startet jetzt dann Ende des Jahres und hatte anfangs einen kleinen einen CGI-Trailer gezeigt, der so ein bisschen die Charaktere so ein bisschen in den Vordergrund stellt, so ein bisschen Background für die ganzen Heroes. Und dann wurde auch noch ein bisschen Gameplay gezeigt. Und was sagt ihr zu Concord?
Ja, sehr witzig. Auf Twitter hat PlayStation.de ja gepostet, auf welches Spiel freut ihr euch bei der letzten vorgestellten State of Play am meisten. Concord war auch dabei und hat 2% von den 4 genannten Titeln gekriegt, also wirklich mit Abstand die wenigsten. Und da habe ich erstmal den Twitter-Account von PlayStation schön geratiot mit meinem mit meinem Tweet, weil Until Dawn Remaster wurde halt auch auf der State of Play gezeigt und das hat halt irgendwie fast 10% Votes bekommen. Da habe ich ja halt geschrieben, wenn sogar ein Remaster eines 9 Jahre alten Spiels mehr als 4-mal so viel Votes bekommt wie Concord, dann sollte man sich ernsthaft fragen, ob die Leute wirklich noch Live-Service-Games wollen. Denn das Spiel und auch der Trailer wurde ja wirklich abgewatscht von den Fans und abgelehnt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, woran es genau lag, einfach generelle Live-Service-Müdigkeit, Hero-Shooter-Müdigkeit oder einfach wieder diese bunten, wilden Charaktere, ne? Das war ja auch wieder so richtig flippig, was du vorhin schon angesprochen hast. Auf jeden Fall, weiß ich nicht. Natürlich Twitter wenig repräsentativ als Gaming-Bubble selbst, aber ich fand das grundsätzlich von der Thematik auch nicht unspaßig. Weißt du, wenn man so ein Singleplayer-Spiel draus gemacht hätte, à la Guardians of the Galaxy, hätte man da durchaus Potenzial gehabt. Aber dann wirkten halt diese 5-on-5 Overwatch-Klon-Gameplay-Sachen halt total out of place und zusammenhangslos. Ne? Und die wollen das ja irgendwie mit Story-Vignetten über Monate weiterführen, die Story irgendwie um diese Charaktere, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja, es wird halt wie bei Overwatch. Ich habe einen Freund, der sehr, sehr großer Overwatch-Spieler ist. Der hat seine 2000 Stunden da wahrscheinlich in dem Spiel dran. Und darum erzählt er mir halt viel von Overwatch. Ich habe das noch nie so wirklich gespielt, aber ich kriege halt viel mit vom Lore, von den Charakteren und so weiter. Und als ich Concord gesehen habe, wirkte das auf mich wie ein 1:1 Klon von Overwatch, dass du quasi so einen Hero-Shooter hast, wo du im Grunde durch Zwischensequenzen die Lore so ein bisschen vorantreibst und die verschiedenen Backstories der verschiedenen Helden. Und das ist genau so wie bei Overwatch. Genau das Gleiche. Und du sagtest vorhin, Twitter ist nicht repräsentativ. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Auf YouTube hat der Trailer 5000 Likes zu 44.000 Dislikes.
Ja, aber auch YouTube ist nicht repräsentativ für den Mainstream außerhalb.
Ja, aber für wen soll es denn sonst repräsentativ sein?
Also es bestätigt ja nochmal den Eindruck, den wir ja auf Twitter bekommen.
Ist ja auch nur eine Tendenz.
Ja, dass es ein Warnzeichen ist auf jeden Fall. Also ich würde auch mein Geld nicht auf das Spiel setzen. Bevor Leute da also, gleich sagen, dass wir da zu viel reininterpretieren.
Naja, also ich muss auch sagen, ich habe mir das Gameplay nochmal angeguckt und erkenne einfach nicht so diese Eigenheit dieses Spiels. Also es spielt oder es fühlt sich so ähnlich an wie Overwatch. Es gab auf der State of Play auch noch ein bisschen Szenen zu diesem Marvels Overwatch-Klon. Und selbst der Marvels Overwatch-Klon hat ja Marvels. Und der Concord Overwatch-Klon ist, da fehlt mir einfach da fehlt mir einfach die Eigenheit, so ein bisschen das Valorant in diesem Spiel, weißt du, wo du
der,
einfach
der sagst, Charakter quasi.
Ne? Genau.
Und der Charakter fehlt einfach.
Ich kann mir auch nur so erklären, dass, weil ja nachdem Jim Ryan ja weg ist und auch diese Neuausrichtung weg wieder von diesem ganzen Live-Service, also natürlich nicht komplett, aber dass man das deutlich beschränken will. Concord ist so eines dieser Spiele, die so weit fortgeschritten sind, dass man das jetzt einfach nur mal raushaut. Und natürlich kann das Spiel, das muss man auch sagen, wir haben es noch nicht gespielt, es kann auch sein, dass das mega geil ist und die Beta wird es zeigen, aber man muss halt einfach auch, wie du schon sagtest, diese Warnsignale wahrnehmen. Und wenn du dann eine State of Play startest und 10 Minuten lang dir mit so einem Kack kommst, also was, das ist natürlich dann noch mal doppelt bitter, weil man das auch noch mal grundsätzlich anders erhofft hat. Also ja, abwarten, aber ich.
Aber auch du sagst es, ne? Also das war schon sehr, ist wahrscheinlich schon sehr weit vorgeschritten. Ja, muss ja, es kommt in 2 Monaten. Und du darfst halt nicht vergessen, Sony scheint ja extrem viel davon zu halten. Die haben ja gleich das ganze Studio gekauft während der Entwicklung, weißt du? Also die halten wohl sehr große Stücke drauf, aber ich gebe dir halt recht, das sieht halt original aus wie Overwatch. Und ich muss halt sagen, Overwatch macht Spaß. Ich habe das auch viele, viele Stunden gespielt. Das ist ein geiles Spielprinzip. Das heißt also nicht unbedingt, dass Concord jetzt keinen Spaß machen wird, aber ich weiß nicht, ob da noch Platz ist für ein Spiel, was einfach nur das Gleiche ist mit anderen Charakteren.
Ganz genau so ist es.
Oder hast du da jetzt irgendwie eine Gameplay-Variante gesehen, irgendwas entdecken können, was es davon absetzt? Außer,
nee, also die, die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wird es Free-to-Play sein? Weil wenn das nicht Free-to-Play ist, dann kannst du das Thema schon vergessen. Weil Overwatch 2 ist Free-to-Play. Warum sollte ich jetzt 40 Euro oder mehr in ein Spiel stecken?
Ja.
Wieso nicht?
Ja, und nicht nur das. Es ist ja nicht nur Free-to-Play. Also es kostet nicht nur Geld. Und das wird wieder die PC-Spieler zum Heulen bringen. Du brauchst auch auf PC einen PlayStation-Account.
Ja, korrekt.
Die führen das jetzt,
das ziehen die
werden
durch.
Das eiskalt
das
einführen. Durch, ja. Ja klar, weil das ist genau das Gleiche, das sind halt monthly active user, die du dann wieder zu dir zuziehen kannst, die vor den Aktionären toll aussehen, weißt du? Und entweder du willst es spielen und es wird bei Helldivers auch irgendwann, das war ja auch eine große Diskussion, es wird irgendwann auch kommen.
God of War
es kommt bei Ghost of Tsushima, God of War genauso. Muss man sich dran gewöhnen. Ich finde es jetzt auch nicht wild, aber die PC-Leute machen ja einen riesen
Akt. Man muss ja aber auch nochmal sagen, es gibt halt eben noch ganz, ganz viele Länder, wo du das nicht machen kannst. Darum, es geht ja auch.
Okay, das ist natürlich wirklich blöd. Ja, okay, das kann ich dann sagen. Ja,
als privilegierte Deutsche ist es kein, oder Europäer kein Thema, okay. Aber es gibt halt Länder, wo du Steam spielen kannst, du kannst das Spiel kaufen, aber du kannst kein PlayStation Network dort machen. Dann sollen sie das.
Dann müssen sie das für die ausschalten, für die Länder speziell.
Die müssen das, ist ja einfach verbreiten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Warum kannst du nicht in, ich weiß nicht, welchem Land, kein PSN machen? Mach das doch einfach.
Vielleicht gibt's da rechtliche, sollen sich alle ein VPN holen.
Ja.
Das wäre jetzt das perfekte, die perfekte Situation für ein PlayStation.
Naja, jedenfalls ging es dann weiter. Ja. Dann gab es nochmal ein PC-Announcement zu, gerade angesprochen, God of War Ragnarök, plus noch den Valhalla-DLC, der auch noch mit reinkommt, den muss ich auch nochmal spielen, der soll ganz gut sein.
Habe ich auch noch nicht gezockt, der soll das so ein bisschen
Rock-like-mäßig, ne?
So irgendwie. Ja, ich wollte narrativ drauf eingehen, aber das spoilere ich jetzt lieber nicht. Ja, auf jeden Fall an alle PC-Freunde, zockt das Spiel, das ist wirklich großartig, ein tolles Spiel. Ja. Gönnt euch, wenn ihr könntet, dann holt euch, macht euch dann meinetwegen den blöden Account für die PlayStation und spielt God of War Ragnarok, das ist wirklich ein geiles Game.
Ganz genau, es gab danach noch einen Gameplay-Trailer zum Remastered von Until Dawn, darüber hattest du gerade nochmal berichtet, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich wirkte Until Dawn auf der PlayStation 4 nie so schlecht aussehen, dass ich jetzt da irgendwie, also ich merke auch keine.
Für mich sah das genau gleich aus.
Wenn du jetzt so 1:1 Comparison-Video, Bilder siehst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwas schon sehen, aber so in meiner Erinnerung.
Komisch, ne? Warum Until Dawn? Es war nie so der Hit, sowohl kommerziell als auch bei den Kritikern. Das Spiel wurde nicht schlecht bewertet. Ich fand es auch ganz cool eigentlich. Hab das ganz gerne gespielt. Ja. Ne? War ein früher Überraschungshit, würde ich jetzt mal sagen, für die PlayStation 4. Aber das hat ja nie irgendwie groß nachgewirkt. Oder dass das noch irgendwie so, dass man das in die besten Listen gewählt hat später oder so. Und jetzt kommt das auf einmal wieder vor. Macht man da noch irgendwie einen Film oder eine Serie? Oder habe ich da schon wieder was verpasst? Warum? Ein Remaster von diesem Game jetzt gerade und das ein Game, was es nicht nötig hätte. Es ist gerade mal 9 Jahre alt. Portier es mit einem Patch für die PlayStation 5 und fertig ist der Lachs oder was? Ne? Was soll das?
Andy, Was sagst du dazu?
Ich kann mich da nur wiederholen und das nochmal ja, quasi bestätigen, was ihr gesagt habt. Ich fand halt Until Dawn damals wirklich großartig. Ich mag das Spiel sehr. Ich habe das zweimal durchgespielt, mit zwei verschiedenen Enden auch. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich nicht einfach die PS4-Fassung in meine PS5 stecken soll und damit genauso viel Spaß haben kann, ohne 60 Euro auszugeben.
Ja, das Einzige ist wieder die PC-Leute, ne? Für die ja, können sich okay. auf ein schönes Horrorspielchen freuen. Stimmt.
Also es ist echt aber, großartig, ich finde das ja. klasse.
Ja. Dann gab es PSVR-Spiele, also PSVR-2-Spiele, Skydance, Behemoth und das Alien-Spiel Alien Rogue Incursion. Ich weiß nicht, ob du da, Andi, so ein bisschen Bock bekommen hast, die PSVR-2 wieder auszupacken. Zumindest Behemoth sah eigentlich ganz geil aus, ne?
Also ich habe die ja immer noch angeschlossen. Die ist ja immer noch hier und die ist jetzt nicht in Karton oder so verschwunden. Ich mag die PSVR 2 immer noch gerne und habe mir jetzt vor kurzem wieder ein bisschen was da gekauft. Man muss auch dazu sagen, dass der Katalog, der Spielekatalog inzwischen auch richtig, richtig gut ist. Das Blöde ist halt nur, viele Spiele sind digital erhältlich und dementsprechend siehst du die halt nur, wenn du da wirklich in diese Sparte im Store reingehst, PSVR und da reinguckst. Ne? Mhm. Aber es sind schon echt viele gute Spiele bei. Die drei, die gezeigt wurden, fand ich gut. Behemoth ist ja schon vor Urzeiten angekündigt worden, gefühlt, mit einem kleinen Teaser. Und dann wurde es halt sehr, sehr still um das Spiel. Was ich nicht gewusst habe, was bei der State of Play nochmal bestätigt wurde, ist ja, dass die Walking Dead von Sinners and Saints, glaube ich, heißt das Spiel. Mhm, ja. Also die Entwickler davon machen Behemoth und die Walking Dead-Spiele sind schon wirklich, wirklich großartig. Deshalb bin ich da guter Hoffnung, dass da ein gutes, ich weiß nicht, was das ist, Action-Adventure oder sowas, dabei entstehen wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich geil ist, wenn du in VR und unterwegs bist und dann dieser Koloss vor dir auftaucht. Das hat ja schon so ein bisschen Shadow of the Colossus-Vibes gehabt. Mhm. Dann ist da aber auch noch ein anderes Spiel angekündigt worden, was du gerade erwähnt hattest. Alien? Ah ja, hier, Alien. Ne? Steht und fällt mit der Atmosphäre, glaube ich. Wenn die da wirklich eine geile Atmosphäre reinpacken, dann kann es was werden. Wenn es aber wieder so ein Multiplayer-Roguelike-Gedöns ist, dann kann mir das gestohlen bleiben.
Ja, es sieht auf jeden Fall im Trailer atmosphärisch aus. Es ist keine Ballerorgie mit Tausenden von Aliens, sondern eher so langsames Vortasten. Dann hast du diesen, du hast diesen Scanner in der Hand, der immer dieses typische Geräusch macht, wenn die Aliens in der Nähe sind. Das ist dann schon, allein das läuft mir mit kalten Rücken runter. Bin ich auch sehr gespannt, was das dann letztendlich wird.
Ja, also zwei echt prädestinierte, ich sag mal, Gameplay-Loops für VR, finde ich. Also Alien ja, in VR, boah.
Und Alien ist ja ein Third-Party, ne? Das wollte ich noch dazu sagen. Das kommt auch für die Quest, ist schon bestätigt worden. Ich glaube aber Behemoth ist, glaube ich, sogar, ich will nicht sagen First-Party, aber ich glaube Second-Party, Sony ist, glaube ich, dahinter. Glaube ich mal irgendwo gelesen zu haben. Wobei die Walking Dead-Spiele auch auf der Quest erhältlich sind. Also da weiß ich noch nicht genau, ob das exklusiv für PSVR 2 kommt, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
Also das kann ich, also diese Titanen oder wie die heißen, in VR zu sehen, ich glaube, das muss wirklich crazy krank sein. Mhm. Weil das ist dieses Größenwahrnehmung, das kann man so schwer beschreiben, aber das ist in VR so unfassbar geil. Ne? Ich kann da immer nur wieder Astrobot ranziehen und auch gleichzeitig eine fantastische Überleitung einläuten.
Machen wir doch weiter, Matthias.
Ja, dann mache ich direkt das große Highlight der Show. Das war definitiv das One Last Game, das war Astrobot. Und das heißt auch Astrobot von Asobo Studios, die jetzt nach Astros Playground heißt das ja, ne? Das ja
Playroom,
ne? Ich habe jetzt gerade gewusst, irgendwas war falsch. Astros Playroom, das war ja der PlayStation 5 beigelegt und hat einfach wirklich für viele Leute hat sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Astrobot Rescue Mission war ja quasi ihr nicht ihr Ursprung, weil es ja davor noch mal so eine Astrobot Mission in diesem komischen
anderen Spiel war das Astros Playground?
Also Astrobot war ja, glaube ich, ein Teil dieser Experience für PlayStation VR 1.
Ja, richtig, genau so hieß das, ja.
Genau, und dann kam Astrobot Rescue Mission und so. Also dürfen sie jetzt jedenfalls, darauf wollte ich hinaus, jetzt ein richtiges, großes Astrobot-Spiel machen ohne VR. Wäre cool gewesen, dass sie da nochmal einen VR-Modus einbauen, haben sie jetzt scheinbar nicht vor, aber es sieht aus wie die reinste Spielspaßgranate, oder? Was sagt ihr?
Yes. Ich glaube, bis jetzt mein Highlight für das zweite Halbjahr bisher, ne?
Absolut. Ist könnte sogar Game of the Year Anwärter werden, weil alles, was du da gesehen hast, jeder Frame war einfach kreativ und bunt und hat nach Spielspaß geschrien. Und das ist genau mein Spiel. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen Patch bekommen für PSVR 2.
Vielleicht kommt's wer weiß, vielleicht kommt ja auch noch was irgendwie, ne? Wer weiß, ob das noch kommt. Und vor allen Dingen, der Fanservice ist natürlich geil. Diese ganzen kleinen versteckten PlayStation-Charaktere, die man da sieht. Ob das nun Kratos war oder auch welche Sachen, die man total vergessen hat. Der Wanderer von Journey und so. Super, dass diese ganzen... Oder Parappa war zu sehen, ne? Mhm. Das war richtig cool. Und am Ende, wo einfach diese ganzen Accessories da im Space-mäßig langfliegen Richtung... Keine Ahnung. Die retten da ja irgendwie alle die PlayStation. Ich habe keine Ahnung. Es wird, glaube ich, wie du schon gesagt hast, Spielspaß pur. Und es wird großartig.
Ja, scheinbar...
Ganz anders?
Warte mal ganz kurz, scheinbar auch mit mehr spielerische Note, die Cameos, die man gesehen hat, wie zum Beispiel Nathan Drake, der da in der Ecke gekauert hat und geschossen hat und so, kann mir vorstellen, dass du wirklich den auch dann spielst. Also, dass du quasi so wie so Kostüme ihn an seine Rolle übernimmst und dann halt eben deine Fähigkeiten oder so, ne, dass du mit Kratos mit Axt kämpfst oder sowas, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, es waren schon auf jeden Fall ein paar coole Fähigkeiten zu sehen, so im Trailer. Ne? Dieses Zeitanhalten habe ich da entdeckt, ne, dass man das da nutzt. Irgend so was Magnetisches, das sich alles anzieht. Ich kann mir schon vorstellen, wie geil sich das am Controller anfühlen muss. Weil das können wir auch, davon können wir auch ausgehen. Es wird wieder richtig geil der DualSense unterstützt werden, was das Astro's Playroom ja schon so gigantisch toll gemacht hat. Ja. Das wird, glaube ich, richtig cool.
Also viermal so groß wie Astro's Playroom, aber auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes Singleplayer-Only-Game. Okay. Aber ich bin noch nicht ganz durch. Ich möchte noch ein paar Spiele ansprechen. Path of Exile 2, ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen Aktien drin habt. Hier, du als Diablo-Fan, das ist ja so eine richtige Konkurrenzreihe geworden. Und ich glaube, der zweite Teil macht Lust auf mehr, oder? Also gerade für euch, die ja so enttäuscht waren nach Diablo 4.
Also ich muss sagen, ich habe Path of Exile nie gespielt. Man kennt es natürlich als großer Diablo-Klon. Es kam, glaube ich, damals während des Diablo 3 raus oder so. Hatte extrem viele Fans. Und jetzt halt, ja, der zweite Teil. Ich weiß gar nicht, war der jetzt das erste Mal für Konsole angekündigt? Keine Ahnung.
Ich glaube, Path of Exile kam schon nochmal später für Konsolen raus. Der erste.
Ja, aber der zweite
jetzt. Der zweite, das weiß ich
jetzt
nicht.
Der zweite ist das...
Weiß nicht.
War das ein ganz neuer Reveal oder war das einfach nur...
Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ich bin nicht drin in Path of Exile. Hab den ersten nicht gespielt, kann dazu nichts sagen. Hab jetzt auch wenig Interesse oder wenig Zeit, sagen wir es mal so, den zweiten zu zocken. Deswegen, ja, nett für Fans sicherlich, aber nicht
Hast meins. Du nicht dann mehr Bock auf Monster Hunter Wilds? Mehr Zeit, wollte ich sagen. Nicht mehr Bock, sondern mehr Zeit. Das ist eigentlich auch so ein No-Brainer für viele. Das ist
überhaupt nicht mein Franchise. Ja, also viele fanden das auch das absolute Highlight übrigens der Pressekonferenz, ne? Monster Hunter Wilds habe ich auch gesehen, dass es ganz viele gefallen haben. Ich komme in die Serie nicht rein. Ich habe es mit World nochmal versucht und ich habe Tri oder so gespielt, aber ich finde da irgendwie nicht den Gameplay-Loop, der mir Spaß macht. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nicht mein Game. Sorry, dieses Monster-Schlachten. Noch nie einen durchgespielt, noch nie lange gespielt. Reizt mich irgendwie nicht.
Also World habe ich auch nicht gespielt und ich kam bisher auch nicht so in die Reihe rein, aber Rise ist wirklich großartig und das hat mich mehrere Stunden wirklich an den Controller gefesselt. Also wenn du das noch nicht gespielt hast, guck da vielleicht mal rein.
Ich habe sogar die Demo mal gespielt, aber das ist, der Gameplay-Loop ist halt, das ist das, was Diablo genauso ist, also Looten des Lootens willen, um weiter looten zu können. Es ist einfach, obwohl das Spiel schon, was mich halt reizt, sind so kleine Details. Ich mag das zum Beispiel, dass jedes Monster so auf so eigene kreative Art und Weise existiert. So, dass der eine so Dinge erschnüffeln kann oder so, dass du die wirklich so jagen musst. Ne? Bestimmte Sachen, ja, hier einen Köder auslegen, aber das nur bei dieser Jahreszeit oder was auch immer. Ich kenne mich nicht so gut aus. Aber dass sie das halt irgendwie immer spezieller machen und das finde ich cool. So die Details, die das Spiel halt bietet, das finde ich einfach nice. Aber ich bin halt einfach nicht der Typ für den Gameplay-Loop. Okay, dann würde ich noch mal ganz kurz weitermachen. Dynasty Warriors Origins. Ein neues Dynasty Warriors im Stile der Alten angeblich, weil Origins. 1 gegen 1000 Mann, fetze Action. Ich habe irgendwie nie zu dieser Reihe gefunden, aber ich habe in letzter Zeit öfter mal sowas gespielt und muss sagen, ja, irgendwas befriedigt es in mir, dass ich halt sowas irgendwie auch spielen kann. Vielleicht mal einen Blick wert, aber jetzt kein Day-One-Kauf für mich.
Ich mochte kurioserweise die Spin-Offs immer lieber irgendwie. Da gab es ja von Fist of the North Star, dann von Gundam, von Berserk, von Zelda. Mhm. All diese Spin-Offs haben mir irgendwie mehr Spaß gemacht als die reinen Warriors-Spiele irgendwie. Ich kam da nie so rein. Mhm. Und 99 Nights damals von Konami, das fand ich auch cool.
Ja, für die Xbox 360 immer noch zwei Exclusives, die da auf der Plattform verhungern, wenn mich nicht alles täuscht.
Korrekt.
Ja, ich ab und an gucke ich mal in so eine Games rein, ne? Wie gesagt, ob nun Hyrule Warriors, und ich habe auch sicherlich ein paar Dynasty oder Samurai Warriors gezockt. Das eine ist ja Japan, das eine China, mhm. Ich weiß immer nicht, was was ist. Aber es ist, bin jetzt nicht so der Riesenfan der Reihe. Hab einige Titel, wie gesagt, in der Sammlung. Aber ja, schön, dass da für die, also in Japan ist diese Musou-Spiele ja extrem beliebt. Mhm. Schön, dass es da neue Futter für Fans gibt, muss man ja einfach mal sagen. Und es sah auch beeindruckend aus mit den vielen Tausenden von Gegnern, ne?
Ja, und dann hätte ich noch Spiele, die von Mobile-Entwicklern kommen, und zwar Ballad of Antara.
Silent Hill 2 oder was?
Nee, darüber gehen wir gleich. Ballad of Antara, das ist ein Spiel, das einfach eins zu eins aussieht wie Elden Ring. Also ich weiß noch, dass ich im Stream saß und gedacht habe, das ist fucking Elden Ring, das sieht einfach alles nach Elden Ring aus. Ja, ist
hab ich auch gesagt.
Von einem Mobile-Entwickler, und das Spiel kommt auch auf Mobile raus, aber eben auch für die PlayStation 2025, ich weiß auch, vielleicht für andere Konsolen sicherlich auch, ist so ein Action Adventure, Third-Person-Action-Game mit, ja, vielleicht auch ein bisschen Open-World, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Habt ihr da irgendwelche Aktien drin, oder?
Sind diese ganzen China-Games, die da ja noch angezeigt werden? Ja. Scheint ja irgendwie gerade sehr viel investiert worden zu sein. Da waren ja einige dieser Spiele. Es ist zwar cool anzusehen, die sehen alle nicht schlecht aus, die können auch durchaus Spaß machen, aber da ist jetzt nichts, wo ich von vornherein sage, yes, das ist es irgendwie. Die lasse ich alle auf mich zukommen, und wenn sich da was herauskristallisiert als besonders spielenswert oder cool, dann gebe ich dem sicherlich eine Chance, aber so jetzt, wie gesagt, Day One ist das jetzt alles nichts für mich, muss ich sagen.
Ich finde es optisch halt wirklich schick und teilweise echt beeindruckend. Also das Character Design war halt typisch China, aber das Gegner Design fand ich wirklich, wirklich geil. Und ich habe so das Gefühl, das wird wieder so ein Souls-like. Mal gucken, wie es spielerisch wird, aber optisch hat es mir schon sehr zugesagt. Da gucke ich auf jeden Fall mal rein.
Ich finde es eh krass, dass jetzt gerade so aus China sich jetzt so ein neuer Markt bildet. Das ist ja nicht der letzte. Oder hier ist Lies of P aus Südkorea, Stellar Blade aus, was, wo waren die? Auch aus Südkorea, oder? Also das ist irgendwie...
Lies of P, ja.
Nee, Stellar Blade, aber Lies of P auch.
Ja, das auch.
Also
ja,
das ist schon irgendwie total krass. Da geht es ja auch weiter. Where Winds Meet, davon haben wir ja auch schon was gesehen. Auch so ein China-Setting. Action Adventure, ja, aus der Third Person, sieht auch ein bisschen Souls-like-mäßig aus, genauso nicht, aber auch ein Spiel, das viele Fragezeichen aufgeweckt hat, und zwar Infinity Nikki, ein Open World, also es steht hier wirklich original auf der Homepage, ein Open World Anzi-Abenteuerspiel.
Das ist sehr, sehr seltsam.
Also. Ja, die Nikki-Reihe, die gibt es schon länger. Das ist eine Mobile-Reihe, auch hier gibt es verschiedene Nikki-Games, und die sind immer so ein bisschen seichtes Gameplay mit so Anziehen und so, keine Ahnung. Und jetzt wird es eben ein etwas größeres Nikki-Spiel geben, das eben auch auf der PlayStation 5 erscheint. Das ist eigentlich total abgefahren. Und irgendwie, es ist jetzt irgendwie total kurios, aber weiß ich, irgendwie war das mindestens mal was anderes, keine Ahnung.
Ja, ist halt vielleicht auch einfach, ist das halt diese chinesische Zielgruppe, die man damit auch versucht direkt anzusprechen, und dann ist das, ich weiß nicht, ob das vielleicht da sehr groß ist oder auch das Gameplay-Loop selbst, ist halt was anderes, als wir so jetzt vielleicht so vor, also ne, normalerweise spielen, und
ja,
mal gucken.
Ansonsten, letztes Spiel, über das wir sprechen können, ist Silent Hill 2 Remake, welches auf der State of Play gezeigt wurde. Es gab aber auch noch in der Nacht darauf eine Silent Hill Transmission. Da wurde auch nochmal der neue Trailer zum Kinofilm gezeigt und ein bisschen Merch und so weiter. Aber auch ein längeres Gameplay-Footage zu Silent Hill 2 Remake vom Blooper Team. Was sagt ihr dazu?
Ich habe vergessen, die Silent Hill Ascension-Dings zu sehen, ehrlich gesagt. Da habe ich wirklich angeguckt.
Transmission, lag das denn an mir, oder haben die das Aussehen des Hauptcharakters, ich weiß nicht, wie er heißt, ich habe das Spiel noch nie gespielt.
Haben sie verändert.
Nochmal geändert.
Ja, haben sie gemacht, ja.
Nachdem Aufschrei die Fans ja so ausgerastet sind, genau.
Ja.
Ja, aber, also er sieht okay aus. Ich fand die Frau, diese dunkelhaarige da, die er getroffen hat, irgendwo am Friedhof war es, glaube ich, da fand ich furchtbar vom dem Character Design. Und dann habe ich danach erst gesehen, so ein Vergleichsshot zwischen der PS2-Variante, also CGI in dem Moment, und dann eben dem neuen Charaktermodell, und da liegen ja Welten zwischen. Ich weiß nicht, warum Blooper Team da die Charaktere so hässlich modelliert hat.
Das hatten wir doch letztens erst, die Verhässlichung
ganz, ganz der schlimm.
Weiblichen Hauptcharaktere.
Und an sich, nochmal, ich will das Spiel nicht verurteilen, ich kenn's nicht, ich habe das Original nicht gespielt, aber ich kam halt nicht umhin, bei dem Trailer zu denken, Mensch, das sieht aus spielerisch wie Resi 4. Sorry, es kam
ja, das ist ganz, mir so rüber. Also für mich kommt es auch ganz klar so auch an Resident Evil 2 so, so stellt man sich das wahrscheinlich vor, so soll das halt quasi sein, aber da fehlen einfach die Erfahrung so, und die Blooper Team in so einem ich sag mal Third-Person-Action-Korsett zu stecken, also ich meine, Silent Hill ist kein Action-Spiel, aber es hat halt eben Kämpfe und ja, und vor allen Dingen ist das Original hat eben die festen Kameraperspektiven, da wird ja auch viel mit deiner Erwartung und so gespielt und so.
Da wird viel mit gespielt, da wird der Horror mit aufgebaut, ganz, ganz oft. Denk an den Gang gleich am Anfang, wo man lang geht und ja, so, wie richtig. Da die Kamerafahrt so geil inszeniert ist. Das ist ein ganz großer Teil auch des Horrors, ne? Also das, da muss man schon was Ersatz für bieten, wenn man das nicht mehr hat. Also.
Ja. Also ich will gar nicht.
Resident Evil's.
Also ich will gar nicht so vorurteilen, zu dem Spiel, weil ich bin von vornherein skeptisch. Ich kann auch wirklich sagen, ich habe auf kein anderes Spiel mehr Bock auf Silent Hill 2 Remake, weil mich interessiert das, wie die das machen. Das ist einfach so, nicht weil ich da, weil ich darauf hoffe, dass das, also weil ich davon ausgehe, dass es das ein absolut geiler Banger wird, sondern einfach, weil das für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist und hier jetzt gerade sozusagen eine Mona Lisa, also ich habe das so genannt, es ist wie eine Mona Lisa neu zu malen. Das geht eigentlich nicht. Und
unnötig,
es ist, ja. Und es ist sowieso schon mal unnötig. Und das ist jetzt die Frage, ich bin trotzdem interessiert, wie macht man das dann? Und das, was ich gesehen habe, natürlich gibt es so bestimmte Punkte, die halt cool sind, aber es gibt halt auch so viele, wo ich einfach nicht glaube, dass das gut wird. Um es vorsichtig zu sagen.
Also ich gucke jetzt nebenbei den Gameplay-Trailer mir nochmal an. Das gefällt mir besser als der Trailer selbst, den sie gezeigt haben, weil ich hier einfach deutlich mehr erkenne. Vom Trailer selbst habe ich manchmal gedacht, das ist Silent Hill 2? Du hast es doch erst letztes Jahr gespielt, warum erkennst du nichts wieder? Warum erkennst du so wenig wieder? Weißt du? Und jetzt beim Gameplay-Trailer selbst, da jetzt hier, das ist natürlich aus der ersten Drittel, da erkenne ich doch deutlich mehr wieder. Und das sieht dann schon auch aus wie Silent Hill 2. Ich merke hier aber auch schon beim Kämpfen, die haben schon einige Sachen reingepackt. Ich sehe gerade, man kann ausweichen, dann hat so einen Ausweichstep, ne? Man muss aber sagen, das Kämpfen, das in Silent Hill 2, das war schon immer sehr behäbig und schwer, wollte ich nicht sagen, aber kacke schon irgendwie. Aber vielleicht auch bewusst kacke, einfach weil du dich nie den Gegnern überlegen fühlen solltest und das ja auch ein Teil des Horrors war. Mal gucken, wie das da hier dann nachher wirkt. Weil hier kannst du ja schon da gechillt die Leute mal umgehen und sie wegsmashen. Mal schauen. Also, wie gesagt, der Gameplay-Trailer gefällt mir deutlich besser als der Trailer selbst. Ich war ja von uns drei doch der am meisten noch für das Spiel eigentlich war. Ihr beide hattet ja sowieso nie große Hoffnung ins Blooper-Team. Aber nachdem ich den Trailer auf der State of Play gesehen hatte, war bei mir auch erstmal ein bisschen, okay. Aber jetzt so der Gameplay-Trailer, das geht hier schon irgendwie, finde ich, in Ordnung, zumindest atmosphärisch und wie die Welt aussieht. Beim Kämpfen, da muss ich selbst erstmal spielen. Aber ich werde es auf jeden Fall auch Day One zocken. Ich bin einfach zu gespannt, was sie mit diesem Spiel machen. Ne?
Ganz genau. Ganz genau. Und das war die State of Play. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Wir haben doch viel zu tun eigentlich. Ne? Ich glaube, heute wird eine richtige Überlänge hier. Denn wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt sagen, es ist Zeit für Kunibert.
Kunibert, oh Kunibert.
So,
Kunibert.
Die nächste.
Heute habe ich keinen Dienst.
Ich habe Dienst. Ich bin dran für Kunibert. Ich habe eine Kunibert Einsendung bekommen und die finde ich ganz, ganz cool. Das ist von King the Crash. und die geht heute rund um das Thema Videospielfilme. Ich glaube, wir hatten das schon mal, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Hatten wir schon mal Videospielfilme?
Nee, hatten wir nicht.
Hatten wir nicht? Okay, super.
Hatten wir nicht.
Aber wir haben schon mal ab und an drüber geredet, was wir gut finden und was wir schlecht finden.
Genau, ansonsten nochmal Shoutout an, wo ist er? An King the Crash. Der hat nämlich alle bisherigen Kunibärs bei uns auf dem Discord-Server zusammengefasst.
Ah, geil.
Das war,
das ist eine richtig geile Aktion.
Genau, da habe ich nämlich vorhin nochmal reingeschaut und deshalb weiß ich, dass wir Videospielfilme noch nicht hatten.
Ah, super. Okay, perfekt. Dann gibt es jetzt für euch 5 Videospielverfilmungen, die ihr jetzt von Platz 1 bis 5 ranken sollt, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Wir beginnen mit Uncharted aus dem Jahr 2022.
Ich fand ihn furchtbar. Habe ich nicht gesehen. Ich fand ihn furchtbar. Ganz schlimm. Ganz schlimm, aber also, ich weiß, dass noch ein Uwe Boll-Film hier droppen wird. Mindestens einer. Deshalb will ich Uncharted jetzt nicht auf die 5 packen.
Ja, ich habe ihn wie gesagt nicht gesehen, aber das ist irgendwie, ich habe nur den Trailer gesehen, es waren 10 aus 3 zu erkennen mit dem Flugzeug.
Mhm. Ja, ja, genau.
Aus dem dritten Spiel, aber grundsätzlich ist es eine Origin-Story gewesen, oder?
Ja, das ist eine Origin-Story.
Ja. Ja, also haben sie viel zusammengewurstet. Ja, lass uns auf die 4 packen erstmal und
abfahrt, ja, oder? Ja, 4 ist gut.
Okay, Uncharted auf die 4. Weiter geht's mit Mortal Kombat aus dem Jahr 1995, also den ersten
Mortal Kombat. Der war super. Ja, der fand ich auch super. Der war echt cool. Also Minimum 2 würde ich den jetzt einfach packen. Ich kann mich jetzt an keinen, ich kann mich jetzt nicht mehr an die Story selbst erinnern, aber an die Schauspieler, die hat man heute noch vor Kopf, vor Gesicht irgendwie. Die waren sehr ikonisch, habe ich das Gefühl. Und ja, war halt Mortal Kombat. Ne? Das war damals ja noch indiziert, die viele der Spiele, aber der Film selbst nicht, oder?
Nee, der war nicht indiziert. Ich glaube nicht.
Ja. Nee, und das war dann schon irgendwie cool und dementsprechend, ja, ich würde, also mein Vorschlag wäre die 2, aber.
Ja, was machen wir denn, wenn nachher noch irgendwie Street Fighter droppt oder so? Der war auch cool.
Ja, hab ich nicht gesehen, dann kommt er weiter nach unten.
Ja, komm.
Auf die 2?
Der war schon gut. Der war schon gut.
Okay. Nummer 3. Super Mario Bros. Film aus dem Jahr 2023.
Siehst du, gut, okay, dass wir den 5. Platz noch frei haben.
Den 5. Platz?
Ja, komm. Aber wir reden hier von dem ersten, ne?
Oder nein, von 2023.
Ach so, okay. Ja gut, dann habe ich das tatsächlich überhört.
Das war doch ein toller Familienfilm.
Der war super.
Da kann man wenig zu sagen. Ich würde den fast sogar schon auf die 1 setzen, weil was soll denn noch besser werden?
Ja, es ist quasi eine Videospielverfilmung aus dem Bilderbuch eigentlich. Da war ja alles drin.
Fanservice ohne Ende, wenn man genau darauf achtet. Er hat allen Kindern Spaß gemacht. Das Kino war voller freudiger Kinder. Und wir als Erwachsene hatten auch irgendwie unseren Spaß und konnten uns an den Dings
Meine Kinder freuen. Haben den bestimmt auch schon dreimal gesehen. Also,
Ja. Also es ist sicherlich jetzt kein narratives Meisterwerk, absolut nicht.
Muss es ja auch nicht. Wir reden hier über
Videospielverfilmungen. Aber ich will ihn jetzt auch nicht auf die 3 packen
hin. Nein.
Dementsprechend würde ich ihn jetzt auf die 1 packen, oder?
Ja, machen wir die 1. Hauptsache es ist dann nicht das erste Ding da aus 19.
Nein, das kommt gleich noch.
Das kommt jetzt. Das kommt jetzt. Also Super Mario Bros. Aus dem Jahr 1993, also der
Platz 5.
Ab auf die 5 damit. Boah, ich hab den ja sogar noch gesehen, bevor der neue Film rauskam. Habe ich mir Super Mario Bros. Nochmal reingezogen.
Warum?
Einfach, weil ich mich fast, also sehr, sehr schlecht dran erinnern konnte. Ich habe den damals gesehen als Kind, ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie ich den fand. Und deshalb habe ich den nachgeholt, irgendwann jetzt von einem Jahr oder so. Und ach, Gottes Willen, ich hab nicht durchgehalten bis zum Ende. Ich habe irgendwann ausgemacht. Der war wirklich, wirklich schlimm. Wirklich. Also ich würde ihn auf die 10 wählen, wenn wir es jetzt hätten.
Ja, ich finde auch schrecklich. Das Krasse war halt einfach, du warst selbst als Kind, wo du eigentlich vieles noch geschluckt hast, selbst da warst du enttäuscht.
Ja. Ja, vor allem, der war ja überhaupt nicht kinderfreundlich. Nee. Der war so richtig düster und lustig, so quatschig nix. Und ja.
Da lieber Double
Ich habe mal ein Making-of davon gesehen, erst vielleicht mal ganz kurz. Das war ganz witzig, weil der verschiedene Drehbuchautorenwechsel und Regisseurwechsel hatte und fast eingestampft worden wäre und am Ende haben mit null, also quasi fast null Budget haben zwei Hippies das gemacht. Also ein Ehepaar, die wohl so total kaputt waren, richtig stoned am Set waren und so weiter, die haben den Film gemacht.
Das ist ja großartig, die Geschichte.
Aber da war doch auch, relativ bekannte Schauspieler.
Die haben auch fast keine Kohle bekommen, da, weil eben das Budget verbrannt wurde, anderweitig und so. Das war ganz schlimm. Einer, der, ich glaube, Luigi gespielt hat, der hat irgendwie Schleudertrauma von den Stunts und so. Also, ey, guckt euch dieses Video an. Ich werde es euch nachher verlinken. Das ist so großartig.
Das ist ja ultig. Okay. Okay, und der
verdiente 5.
Ja, 5.
Gut, ja, stimmt. Verdiente 5. Jetzt kommt dann euer zwangsläufig Platz 3.
Die 3. Ja.
Final Fantasy, die Mächte in dir. 2001. Der erste komplett computeranimierte Spielfilm. Nee, Quatsch, das ist nicht der komplette. Nein, das war Toy Story. Aber
aber Videospiel, das war schon, der sah schon geil aus.
Ja, ich kann sogar fast damit leben, weil wenn du da nicht mit den Erwartungen rangehst, dass du Final Fantasy siehst, ist das schon okay gewesen.
Ich war so enttäuscht.
Okay, ist das ja. Ich glaube, das ist aber ein gutes Ranking. Also 1 Mario, 2 Mortal Kombat, 3 Final Fantasy, das geht in Ordnung. Eigentlich haben wir perfekt gespielt.
Wieder mal.
4 Uncharted, 5 Mario 94.
Also, jetzt zwei
kann man das nicht lösen, nicht. Den Kunibet.
Ja, ihr zwei habt auf jeden Fall das Kunibet durchgespielt. Das muss man euch schon lassen. Wirklich absolute Klasse. Und wenn ihr der Meinung seid, ey, ich habe jetzt auch eine richtig geile Idee für euren Kunibet, dann könnt ihr das machen, wenn ihr bei uns auf die Patreon-Seite geht und dort als, ich glaube, ab Kunibert, nee, das geht ab Controller-Poet, ich vergesse es immer wieder, ne? Ist ja egal, ihr könnt euch da nähere Informationen auf unsere Patreon-Seite, denn dort gibt es eine Stufe, die, wenn ihr da Teil davon seid, dann seid ihr mit einem neuen Vorschlag von Kunibert auf jeden Fall gesichert bei der nächsten Folge dabei und stellt dann an die anderen beiden, an der mich und den
an dich.
Jansel, ne? Wir zwei sind das nächste Mal dran.
Ja. Ach, sind wir dran?
Quasi wieder vor die Wahl und dann könnt ihr dann verteilen.
Es ist nicht zu übersehen, die Mitgliedschaft heißt Kunibert.
Also Kunibert ist Kunibert. Also wenn ihr Bock habt, nächstes Mal Kunibert vorzuschlagen, werdet Kunibert bei uns auf Patreon. Alle näheren Infos findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung. Und da könnt ihr dann einfach mal draufgehen und gucken. Unter anderem gibt es auch eine neue, ne, gibt es gar nicht, aber es gibt auch dort Bonusfolgen, wenn ihr mehr Controller-Poesie-Podcasts hören wollt. So.
Ja. Und außerdem seid ihr dann cool.
Und außerdem seid ihr dann auch Discord-Mitglieder eventuell, wenn ihr Bock drauf habt. Okay. Dann hätte ich beispielsweise noch Fragen. Denn wir haben auch wirklich nicht mehr, wir sind schon wieder voll komplett durch mit der Stunde, aber ich habe noch Fragen.
Wir wollten da noch mal über Spiele reden, die wir gespielt haben, aber irgendwie
kommen wir da kommen da irgendwie nicht mehr dazu, ne? Hat sich so viel gesammelt. Ich möchte trotzdem die Frage jetzt hier vorlesen vom lieben Michael, der über unsere E-Mail-Adresse geschrieben hat, kontakt@controllerpoesie.de. Vielen Dank. Ich lese mal ganz kurz vor und zwar ein bisschen länger, deswegen aufgepasst. Also, hallo ihr drei Lieben, sicherlich kennt ihr den Bericht bereits, aber ich bin zum ersten Mal auf den Gaming Report von Newzoo gestoßen. Ich bin übrigens nicht, weiß nicht, ob ihr den kennt, den Gaming Report.
Sagt mir jetzt auch nichts mehr.
Da ich selbst im Finanzbereich arbeite und Gaming als Hobby manchmal zu exzessiv betreibe, habe ich den Bericht mit großem Interesse gelesen. Ihr schneidet die Themen des Gaming-Marktes auch immer schön in euren Podcasts an. Interessant finde ich aus dem Bericht die Prognose, dass der Gaming-Markt nur noch moderat wachsen soll. Im Konsolenbereich scheint er bereits zu stagnieren 2023. Vielleicht gibt es ja das ein oder andere Thema aus dem Bericht, den ihr für eure Podcasts verwenden möchtet. Vorsicht ist nur geboten beim direkten Zitieren oder Zeigen der Folien. Hier besteht Copyright. Der Bericht darf nicht für monetäre Zwecke veröffentlicht werden, soweit ich das verstanden habe. Vielen Dank nochmal, Michael, für diesen Hinweis. Wir haben diesen Gaming Report, glaube ich, alle nicht gelesen. Nee. Aber ich würde sehr gerne mal dieses Thema kurz aufgreifen, weil ich es gar nicht so, ich hätte jetzt wirklich gerne mal einen Einblick gehabt zu diesem Report, aber was sagt ihr denn zu dieser Stagnation des Gaming-Marktes und dann, dass es auch nicht mehr richtig wachsen wird?
Worauf basiert denn dieser Bericht, das muss man erstmal wissen. Deswegen, weil man kann ja vieles auch von anderen Seiten hören und da sieht das ganz anders aus. Das ist immer noch die größte wachsende und vor allen Dingen, also die größte Industrie überhaupt. Und dass der Year-on-Year-Growth vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist bei den Dings, ja, aber dass wir hier immer noch über einen gigantisch wachsenden Markt reden, das sollte jedem klar sein. Gaming ist mittlerweile mitten im Mainstream und ich, wie gesagt, ohne jetzt irgendwie den anzugucken oder auf irgendwelche Quellen zu gucken, kann ich da jetzt wenig zu sagen. Ich, also, aber dass man sich jetzt Gedanken machen muss um Gaming-Markt allgemein, ist, glaube ich, Unfug.
Also es wird nicht verschwinden. Wir werden sicherlich nicht nochmal so einen Crash erleben wie damals 83 in dem Ausmaß. Das sind halt, wie du schon gerade gesagt hast, einfach andere Zeiten. Damals waren das ja Toys, ne? Spielzeug, zumindest war das damals so angesehen. Es gab auch keine Regulatorik, keinen ordentlichen Wettbewerb. Das waren ja ganz andere Verhältnisse und es sieht ja heute alles ganz anders aus. Ich kenne den Bericht auch nicht, deshalb ist es schwierig, da jetzt irgendwie aus der Luft drauf zu antworten. Ich kann anbieten, dass ich mir da, wenn es irgendwie irgendwo verfügbar ist, mal ein paar Infos anschaue und wir da vielleicht nächstes Mal drüber reden. Aber jetzt aktuell kann ich da nicht allzu viel sagen.
Ja. Ist auch schwer, da auch so, das sind so Themen, da muss man halt so einen Report natürlich mit einbeziehen, weil wir wieder
Wie heißt denn nochmal der Report?
Das ist der Gaming Report von Newzoo. Oder Newzoo, okay. Jetzt warte mal ganz kurz, nicht, dass ich was Falsches sage. Newzoo. Aber ja, wir sind halt auch in dem Bereich keine Experten. Wir müssen uns da ein bisschen einlesen. Deswegen, ich habe es aber mal ganz interessant gefunden, da mindestens mal das anzusprechen. Newzoo, also nicht News, sondern New. Hat jemand von euch noch Fragen von Zuschauern?
Nope, diesmal nicht.
Ich habe bestimmt eine, aber wieder vergessen, weil alles natürlich wieder mit Vorbereitungen zu tun hat und ich bin einfach ich kann sowas nicht. aber wenn wir jetzt dann doch nochmal, wir sind jetzt eine Stunde dran, wir können ja zumindest mal jeder über ein Spiel reden, über ein Spiel reden, das er gezockt hat. Oder wollt ihr jetzt hier Schluss machen?
Nö, können wir ja noch kurz machen.
Na dann, Andi, über welches Spiel möchtest du jetzt reden?
Ich darf nur eins auswählen.
Oh, eins, das du kürzlich gezockt hast. Ja, ich habe auch viel gespielt, deswegen weiß ich auch nicht, was ich reden soll. Hellblade, haben wir über Hellblade geredet? Junge.
Ja, natürlich haben wir über... Achso,
nee, Nein, Leute, haut mal raus, Hellblade 2. Ihr habt in euren Videos und im Bonus-Podcast haben wir über Hellblade 2 geredet, aber unsere normalen Zuschauer wissen gar nicht, was wir von Hellblade 2 denken.
Die Frage, in was für einem Ausmaß wollen wir über Hellblade 2 sprechen, weil du hast es ja noch
kurz, nicht gesehen. Wir haben jetzt noch... Ja, aber wir haben ja schon ausführlich im anderen Podcast drüber geredet. Könnt ihr nochmal kurz zusammenfassen, ob ihr das gut fandet, ob ihr schlecht fandet, was besser war, was schlechter war, wie auch immer. Ganz normal. Wie fandet ihr Hellblade 2?
Großartig fand ich das.
Danke, Andi.
Danke, okay. Ich habe es durchgespielt, angefangen auf der Xbox Series X, beendet auf einem Gaming-PC, weil mittendrin mir meine Xbox Series X abgeschmiert ist. Die ist einfach ausgegangen und so wie es aussieht, kriege ich die auch nicht mehr repariert. Die ist tot. Aber Hellblade 2 ist großartig. Es ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Man könnte böse sagen, das Ganze ist ein Walking Simulator, der irgendwie so 6 Stunden geht. Ich habe irgendwie 6:30 gebraucht, glaube ich. Aber auch nur, weil ich zu dumm war, diese komischen Rätsel zu lösen. Da bin ich ganz schlecht dran. Die wurden aber zum Glück zurückgefahren im zweiten Teil. Also man geht mehr, als dass man irgendwelche Stöckchen sucht. Und es gibt noch eine andere Rätselform, die ich jetzt nicht spoilern möchte, die fand ich dann noch ein bisschen besser, aber auch nicht sonderlich gut. Was ich aber hervorragend fand, ist einfach dieses ganze audiovisuelle Meisterwerk, wo die Entwickler dich halt mitnehmen. Du darfst es nicht als Action-Adventure sehen. Ich glaube, das ist eine falsche Erwartungshaltung, wo du dran gehen kannst. Aber wenn du das als Videospielerfahrung nimmst, als ein audiovisuelles Kino, was du so interaktiv erleben kannst, dann machst du nichts falsch. Es ist für mich einfach optisch und akustisch das Beste, was ich bisher in einer Videospielform sehen durfte. Ich habe fertig.
Ja, ich nicke gerade so. ich will nicht sagen zustimmend, aber schon mal eine Ansage so. Ja, ich finde Hellblade 2 war langweilig. Es ist eigentlich das gleiche wie Hellblade 1. Also das muss man, wenn man den ersten Teil gemocht hat, kann man mit dem zweiten Teil genauso Spaß haben. Umgekehrt genauso, das ist schon mal die erste wichtige Sache. Regiearbeit, audiovisuelles, alles ist wirklich zu großartig, das kann ich anders sagen. Es gibt geile Animationen und so. Ich bin einfach, ich störe mich halt einfach extrem am Gameplay. Es ist für mich zu simpel und trägt sich für mich nicht über die gesamten 5 Stunden. Ich war auch komischerweise einfach bei diesem ganzen Character-Arc von Hellblade 1 deutlich mehr involviert, also oder investiert, sage ich mal, weil das fand ich einfach, das hat mich ein bisschen mehr ergriffen. Dementsprechend fand ich Hellblade 1 auch stärker, weil Hellblade 2 versucht dann irgendwie ein bisschen rauszufahren und auch neue Charaktere einzubinden, die viel zu kurz kommen, finde ich, und so. Ja, deswegen war ich, das klingt jetzt total bescheuert, aber Hellblade 2 geht 5 Stunden und es war mir trotzdem zu lang. es gab Momente, die sich einfach gezogen haben, weil einfach das Spiel mit den Rätselpassagen, die es teilweise ja wieder rausgenommen hat, quasi das mit Laufe durch ganz lineare Wege und nebenbei reden irgendwelche Personen mit dir, Momente ersetzt hat. Und das ist einfach, da bin ich einfach raus. Vor 5, 6, 7 Jahren habe ich das total gefeiert. Mittlerweile merke ich so, ich schlafe dabei ein. Es ist für mich, ich musste mich bei dem Spiel manchmal echt ein bisschen, aufrecht halten. Ich war wirklich schwer enttäuscht, weil ich, und das ist auch der wichtige Punkt, ich habe schon ein bisschen was erwartet, weil ich gedacht habe, jetzt hat Microsoft da irgendwie, oder jetzt hatten sie die Sicherheit, jetzt können sie das Spiel machen, was sie wollten, oder irgendwie so, dass da irgendwie auch spielerisch mehr bei rumkommt, aber stattdessen haben sie dann eben das Gleiche gemacht, und dann ist es aber auch ihre Vision, verstehe ich und akzeptiere ich, aber halt eben nicht das Spiel, auf das ich mich, für das ich 50 Euro zahlen würde, auf gar keinen Fall.
Ja,
ja, so viel dazu.
Ja, also sehr, sehr gemischt bei uns hier. Ja, Dings. Ich habe es noch gar nicht gezockt. Ja, auf jeden Fall. Mir ist das für 50 Euro dann noch ein bisschen zu teuer für 5 Stunden Spielzeit. Ich warte, bis das hoffentlich irgendwann nochmal physisch erscheint und oder ein guter Deal über den Weg läuft.
Was ja, ich mich ja frage, Andi, vielleicht mal ganz, ganz kurz zum Thema Spielzeit. Ne? Das ist so etwas, ja, was mir auch jetzt in den vergangenen Tagen immer wieder so ein bisschen aufgefallen ist. Viele stören sich bei Hellblade an der Spielzeit. Ich kann verstehen, dass man sich am Gameplay stört, dass es halt zu einfach, zu simpel ist, zu viel rumgerenne. Aber erstmal ehrlich, wir haben damals für Devil May Cry 1 oder 2 auch 60 Euro bezahlt und das Ding lief auch nur 4 Stunden oder 5 Stunden maximal. Ich rede nur von der Laufzeit. Gameplay war natürlich ganz anders, aber die Zeit, die wir das gespielt haben, war nicht viel mehr als bei einem Hellblade. Und trotzdem haben wir das auf den Tisch gelegt und würden heute bei einem neuen Devil May Cry, was in die Richtung geht, sicherlich auch wieder 70 Euro auf den Tisch legen.
Also ich kann dir sagen,
man da die Grenze.
Also ich kann sagen, ich gebe gerne 70 Euro aus, wenn ich 4 Stunden absolutes Maximum an Gameplay Spaß hätte. Also da bin ich der Letzte, der jetzt da rummosert. Ich sehe das immer als eine Investition für die Erfahrung und für das Erlebnis, das du nie wieder vergisst. Genau. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist aber, Hellblade 2 kannst du nicht nochmal spielen. Das spielst du einmal und das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann sagst, okay, ich spiele nochmal Hellblade 2. Und der Wiederspielwert von solchen Spielen wie Devil May Cry, der ist einfach nochmal ein bisschen mehr gegeben. Oder sehe ich das anders oder sehe ich das falsch? Ich finde schon, dass man bei Hellblade 2 einfach, dass man nur das einmal spielst und einmal kaufst und danach ist das Thema durch. So. Das kann man vielleicht noch
okay,
als
aber dann bin ich fein, dann binden wir quasi Spielzeit unwiderruflich an Gameplay, ne? Weil es ist nicht hier bei uns. Ich habe halt ganz, ganz viel andere Stimmen gelesen jetzt in den vergangenen Tagen, die nur sich über die Spielzeit beklagen, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben, die aber sagen, hör, das geht nur 5 Stunden, ist es mir nicht wert. Mhm. Wenn man sich als nur über die reine Spielzeit beklagt und da in Anführungsstrichen rumheult, dass es zu teuer ist, dann ist das aber ne, irgendwie ein bisschen scheinheilig, weil viele andere Spiele, die gefeiert werden, gehen auch nur 5 Stunden. Und da ist es halt ein bisschen schwierig zu sagen, ich zahle dafür das und dafür vielleicht gar nichts.
Ja, das Thema habe ich eh nie verstanden, aber das ist immer eine hitzige Diskussion. Wenn wir das aufmachen, dann kriegen wir definitiv dann, also hundertprozentig kommt der eine Kommentar, der das jetzt hier verteidigt. Das ist auch okay, aber ich sehe das auch genauso wie du. Gebt mir
im Endeffekt ist es das, ja. Also Spielzeit ist mir egal, wenn im Endeffekt die Qualität überragt, egal in welcher Form. Ich würde auch für ein Nicht-Gameplay geiles Spiel, das nur eine Stunde geht, viel Geld für bezahlen, wenn es halt die beste Stunde meines Lebens ist.
Ja, eben.
Aber bei Hellblade klingt das jetzt nicht danach gerade, weil ne, einer, Matthias sagt, es ist nicht so geil. Und ich glaube, wir sind da eher auf einem Stand, weil er den ersten halt auch gezockt hast. Und du bist halt geflasht, aber du hast den ersten halt nicht wirklich gespielt. Ne? Dementsprechend bin ich wahrscheinlich eher dann, weiß ich, noch einfach nicht bereit. Aber ich will einfach nicht auf den, also ich will nicht sagen grundsätzlich, dass Zeit und Geld aufzuwerten ist,
das,
in dem Sinne.
Das Letzte, was nicht passieren dürfte, ist, dass ihr euch von unseren Meinungen beeinflussen lasst und sagt, ich spiele das dann deswegen nicht. Also das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Wenn ich jetzt der Meinung bin, ja, Hellblade 2 hat mich jetzt nicht so begeistert, heißt das ja nicht, ja gut, dann spiele ich das nicht mehr. Spielt es, holt eure eigene Erfahrung nach und das ist viel, viel wichtiger. Weil am Ende labere ich auch nur Bullshit.
Das könnte immer ein eigenes Bild machen.
Ja, finde ich genau. Ganz wichtig zu sagen. Jetzt haben wir.
Zählt das als Andys Pick, oder?
Das wäre mein, ich nehme jetzt das als meinen Pick, weil ich habe Andi jetzt dazu gedrängt, okay. Andi kann noch seinen eigenen Pick noch nehmen.
Alles gut, ich habe, nachdem ich ja mit Hellblade relativ wenig Gameplay-Erfahrung hatte, habe ich mich dazu entschieden, ein Castlevania-Spiel zu spielen und habe Castlevania auf dem GBA nachgeholt, nämlich den zweiten Teil der Trilogie und fand ihn total großartig. Und aktuell spiele ich Symphony of the Night, hole das nach und merke, wie ähnlich sich die beiden Spiele sind. Also es ist unfassbar, das spielt sich auf dem GBA eigentlich schon fast wie ein 1:1 Nachfolger.
Ja. Mega. Welcher ist das jetzt genau? Welcher hat Castlevania?
Harmony of Dissonance heißt der. Gibt's auch übrigens in der Advanced Collection. Ja.
Yes, das kann man sich auch für aktuelle Konsolen kaufen.
Genau.
Mega.
Ja, nice, cool. Was habe ich gezockt? Also ich habe zum einen Stellar Blade durchgezockt. Das haben wir aber schon ausführlich besprochen, ne? Mhm. Da brauche ich fand es aber auch schlussendlich, es war ein tolles Spiel. Geiles Actionspiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich sehr viele Indies gezockt und ich glaube, wir haben sie letztes Mal kurz angesprochen. Lass uns doch mal über Animal Well reden, weil das fand ich. Oder hast du da ausführlich drüber geredet letztes Mal oder haben wir das nur angeschnitten?
Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir können aber gerne über Animal Well sprechen, weil das einfach ein hervorragendes Spiel ist.
Ja, es ist ein hervorragendes Spiel. Ein richtig cooles, kleines Metroidvania, was so einen ganz anderen Ansatz hat an Progress und Items, sage ich mal so. Denn weder wird dir hier gesagt, was diese Items können, noch sind diese Items die Items, die du eigentlich erwartest in so einer Art Spiel. Es gibt keinen typischen Double Jump, sondern du bekommst dann halt einfach eine Luftblasenpistole, wo du dann wie in Bubble Bubble draufspringen kannst, um höher zu gelangen. Und dadurch schafft Animal Well so ein ganz cool deine Kuriosität herauszukitzeln. Durch deine Items, aber auch durch seinen Levelaufbau. Es bietet sehr, sehr viele kleine Geheimnisse und erzählt dir sehr, sehr wenig. Und das hat mich total cool durchs Spiel gezogen, hat total viel Spaß gemacht. Eine Sache am Schluss, die hätte ich ohne Hilfe nicht rausgekriegt, die fand ich ein bisschen abstrakt. Aber ansonsten kommt man trotz ohne Hilfe sehr gut durch dieses Spiel und wird durch das Level-Design sehr gut durchgezogen und ist eigentlich immer wieder, freut sich auf das, was das Spiel einem zu bieten hat in Form von seinen Gegenständen, weil die halt so multifunktional sind, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ein Diskus und diese, wie nennt man diese Feder?
Weißt ja, du, so eine, das heißt
die man Slink früher in den Händen, ne?
Slink oder so?
Ja, die man in den Händen balanciert hat, ja. Ne? Und ich will nicht spoilern, was man mit dieser Feder macht, aber es ist halt nicht Springen, also so als Sprungfeder, sondern ganz komische andere Sachen und das müsst ihr halt selbst herausfinden und euch einen Weg durch Animal Well bahnen und mir hat das extrem viel Spaß gemacht. Ist auch ein recht kurzes Spiel, ging jetzt so irgendwie 6-7 Stunden, würde ich mal sagen,
ja,
ne?
Ja. Also das ist recht kurz. Das Geile ist halt einfach, was du da alles auch noch rausholen könntest. Und das ist, also ich bin auch wirklich, nachdem ich das jetzt durchgespielt habe, ist es eines dieser Spiele, wo ich sage, boah, das war wirklich einfach ein geiles Game. Also die Atmosphäre fand ich toll. Ich mochte auch diesen sehr tiefen Pixel-Look, so dass das ja auch, wenn du so dieses Feuerwerkskörper wirfst und das so, wenn das so zerknallt, das sieht einfach geil aus. Ich bin ein Fan davon, dass es dich wirklich nicht an die Hand nimmt. Und es ist ja nicht so riesig groß. Also du wirst das, also irgendwann mal wirst du, wird die Spielwelt zu so einer Westentasche. Du kannst da richtig dich gut orientieren und weißt genau, wenn ich hier längs hochgehe, dann weiß ich schon, wo ich rauskomme. Aber das Spiel hat so viele Geheimnisse und ich habe noch nicht mal ansatzweise alles rausgefunden, nicht mal geguckt, ich habe nur gehört. Also wenn du dann einen Guide zu Hilfe nimmst, dann merkst du erstmal, Alter, das geht, das da drin ist irgendwas, also das ist so vollgepackt mit also kleine Welt, vollgepackt mit Geheimnissen und Sachen, die du erfahren kannst, um nämlich so Collectibles zu sammeln, die spielerisch nicht relevant sind, aber die einfach sozusagen als Completionist mega Bock machen sollen. Aber das ist schon abgefahren. Und das ist wirklich ein richtig gutes Indie-Game.
Das lädt halt zum Sequence-Breaking ein, weißt du? Das ist ja in Metroidvanias gerne genutzt, also irgendwie Sachen so zu benutzen, die, also in einer Weise zu benutzen, die eigentlich dafür nicht da gesehen ist, um dann schneller an Sachen zu kommen und schneller Fortschritt zu machen. Ne? Und das kannst du hier so krass viel machen mit diesen ganzen, mit kreativen Einsatz von Fähigkeiten oder sonstigen Dingen. Ne? Also das ist schon sehr, sehr cool.
Ja, also für Indie-Spiele auch dieses Jahr sehr, sehr gute Sachen im Sortiment. Also da, ich habe jetzt zum Beispiel so ein bisschen, bin zum Beispiel aktuell so ein bisschen im Bellatrow.
Ich auch.
Also ich sag mal so, das ist jetzt, ich merke einfach, Roguelike ist nicht mein Genre, weil ich bin so investiert und finde das geil, wie weit ich gekommen bin. Und wenn das dann einmal durch dumme Entscheidungen failt und du wieder von Anfang an anfangen musst, nervt mich das total. Und ich höre dann auch immer instant auf. Ich habe einfach keine Kraft, von Neues so anzufangen. Aber dann eine Stunde später mache ich wieder an und dann spiele ich wieder. Das ist, so spiele ich Roguelikes. Aber es ist einfach ein geniales Kartenspiel. Es ist auch, wenn ich die Musik höre, habe ich schon Bock.
Apropos Musik, ich fand das Sounddesign übrigens in Animal Well auch geil.
Ja, stimmt.
Und Balatro, das wollte ich auch nochmal erzählen. Ich habe eine PlayStation Portal. Ich habe eine PlayStation Portal bekommen.
Ja.
Meine Balatro-Maschine, wie ich sie nenne. Denn dafür ist die wirklich super. ich habe eine gebrauchte gekriegt. Mein Kumpel Steven, also Redeemer, der hat seine abgegeben, weil die bei ihm nicht funktioniert aufgrund des schlechten WLANs. Und da habe ich die gebraucht gekauft und dachte, ich guck mir die mal an. Mein heimlicher Gedanke war nämlich, warum auch immer, vielleicht funktioniert Final Fantasy VII Rebirth da drauf. Ich weiß nicht warum. Hat auch. Aber es lag halt am Patch, der halt vor 2 Tagen kommt. Und seitdem kann ich endlich Final Fantasy VII Rebirth spielen. Leute, es geht los. Das zocke ich jetzt nämlich gerade. Das ist mein großes Spiel. Und ja, bin jetzt endlich in Junon angekommen.
Ich freue mich für dich. Beste yes. Comeback-Story des Jahres. Okay, dann haben wir zumindest auch diesen Part mal wieder abgehakt. Schön, schön, schön. Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie uns. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann nochmal der Hinweis, kommt auf Patreon zu Controller Poesie. Wir haben da ein bisschen was geplant und es kommt noch wieder neuer Stuff. Und wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt. Und wir bedanken uns bei einigen Patronen, ganz besonderen, und zwar bei folgenden. Gladrow, Stefan Walker, Emter BLN, Bones, Bömmel, Cakebot, Captaintainment, Danny Boone, Danilo, Freddy Smalls, King the Crash, Kratzerack, Marco Di Falco, Marco Stöbe aka Maggie2Go, Martin aka Acid Burn, Mr. T, Schmuddel und der Wundenmann.
Ja. Vorschlag für eine Bonusfolge wäre bei mir Gears of War vielleicht mal.
Oh, das ist auch zum Beispiel eigentlich etwas, das auch über Patreon funktioniert, aber bis jetzt haben wir noch keine Bonusfolgen-Vorschläge bekommen. Deswegen müssen wir immer selber dann ran. Aber auch das funktioniert wahrscheinlich gut. Okay, in diesem Sinne, schaut euch unsere Videos auf unseren YouTube-Kanälen gerne an. Wir sind dann wieder in 2 Wochen wieder für euch am Start und da wird es ein großes E3-Recap geben, das kann ich euch schon mal versprechen.
Überlänge.
macht es gut. Ach so, kurzer Hinweis, wir wissen selber noch nicht, wie und wann und wo gestreamt wird. Wenn ihr der Meinung seid, hey, ich möchte jetzt gerne wissen, wann streamen sie zusammen, wer streamt, haltet euch oder haltet unsere Social-Media-Kanäle mal im Auge. Da werden wir dann nochmal ankündigen, wer streamt, wann und wie. Das wollte ich nochmal kurz auf den Weg geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut und tschüss.
Tschüss.
Ciao.